Das Thema heute Morgen für die Predigt klang ja bereits an, die Ausbreitungskraft des Reiches Gottes. Als Predigttext möchte ich dazu einige Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 16 vorlesen, die Verse 13 bis 18. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen, Matthäus 16, die Verse 13 bis 18. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Was sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus unterwegs mit seinen 12 Jüngern, irgendwo ganz im Norden von Israel. Vielleicht nochmal so 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth, ungefähr dort, wo die Quelle vom Jordan liegt. Ungefähr dort, wo heute die Grenze zwischen Israel und Syrien sich befindet. Eine gute Gelegenheit, mal wieder über die wirklich wichtigen Dinge zu reden. Jesus startet eine theologische Diskussion. Er fragt die Jünger: Ihr seid jetzt lang genug mit mir unterwegs gewesen und ihr habt einiges gehört, was die Leute so alles erzählen, wer ich denn angeblich bin. Sofort melden sich die Ersten zu Wort und sagen: Einige Leute, Jesus, glauben tatsächlich, dass du Johannes der Täufer seist. Nun muss man dazu wissen, Johannes war kurz vorher vom Landesherrscher Herodes umgebracht worden. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, in Bezug auf die Antwort der Menschen: Es gibt doch tatsächlich einige Leute, die glauben, du seist die Reinkarnation von unserem Bruder Johannes. Andere der Jünger melden sich zu Wort und sie sagen: Einige Leute glauben, du seist Elia. Wieder andere meinen, du bist Jeremia. Und so arbeiten sich die Jünger die gesamte prophetische Prominenz des Alten Testamentes entlang, wer Jesus denn angeblich sei. Zu diesem Zeitpunkt war es eine sehr lebendige Diskussion, denn jeder konnte sich beteiligen. Es ist ja immer einfacher, darüber zu reden, was andere meinen, wer Jesus ist. Das Gute an der Diskussion zu diesem Zeitpunkt war ja, dass keiner seinen eigenen Standpunkt preisgeben musste. Jeder konnte alles sagen, und jede, aber auch wirklich jede Antwort war richtig. Doch dann auf einmal dreht Jesus sozusagen den Spieß um. Und er sagt: Okay, Freunde, genug gehört, was andere denken, wer ich bin. Was meint ihr denn, wer ich bin? Und wenn man sich diesen Abschnitt so durchliest, dann kann man förmlich spüren, dass wahrscheinlich erst einmal Schweigen im Walde war. Die anfangs rege Diskussion ebbte ab und ist sozusagen ihren schnellen Tod gestorben. Wahrscheinlich haben die Jünger den Augenkontakt miteinander gemieden, denn dann hätte Andreas ja zu Lukas sagen können: Komm schon, erlöst du uns hier von der Stille, sag du schon, was du meinst, wer Jesus ist. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Jünger offensichtlich noch nicht, wer Jesus wirklich war. Denn sonst hätte sich diese Frage von Jesus völlig erübrigt gehabt. Das ist bei uns auch in normalen Gesprächen so. Wir stellen keine Fragen, wo die Antwort klar ist. Das sparen wir uns. Das heißt, die Jünger waren sich zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht ganz sicher, wer Jesus gewesen ist. Erstaunlich in diesem Zusammenhang, dass Jesus seine Jünger bereits vorher zum Predigen rausgeschickt hat. Nämlich in Matthäus Kapitel 10. Wir sind ja schon in Kapitel 16. Und die gleiche Reihenfolge sehen wir auch im Lukas-Evangelium, dass Jesus seine Jünger zu einem Zeitpunkt zum Predigen hinausgeschickt hat, wo sie sich wahrscheinlich noch gar nicht sicher waren, wer Jesus ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr solche Geschwister hier überhaupt zum Predigen auf die Kanzel lassen würdet, die das Reich Gottes predigen sollen, ohne zu wissen, wer Jesus tatsächlich ist. Interessant ist, dass das aber die Methode von Jesus zur Jüngerschaft ist, beziehungsweise eine der Methoden. Jesus hat ja seine Jünger rausgeschickt und hinterher wurde in Feedbackrunden darüber gesprochen, was sie erlebt haben, was sie anders machen können, wo sie noch weitere Erkenntnis brauchen. Ich denke, das ist ein ganz klares Zeichen, was Jesus hier setzt, dass er Menschen zutraut, für ihn aktiv zu werden, auch wenn sie noch ganz am Anfang stehen und noch gar kein klares Bild von ihm, von Jesus haben. In dieser Situation hält Jesus die beklemmende Stille aus. Und dann ist es Petrus, der sich zu Wort meldet. Petrus. Man kann ihn ja als Vorlaut bezeichnen, aber immer dann, wenn es spannend wurde, war er derjenige, der sich aus dem Fenster gehängt hat. Der sich sozusagen aufs Wasser hinausgewagt hat, obwohl sein Tauchkurs im See Genezareth noch gar nicht so lange hinter ihm lag. Petrus meldet sich zu Wort, wahrscheinlich nicht ganz so lautstark wie sonst häufig. Und er sagt zu Jesus, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nun ist dieser Begriff Sohn Gottes auch im Matthäusevangelium, dem, was der Evangelist uns da beschreibt, schon vorher in Bezug auf Jesus gefallen. Aber dazu muss man wissen, dass damals, zur Zeit von Jesus, dieser Begriff nicht so exklusiv auf ihn, Jesus Christus, bezogen gebraucht wurde, wie das bei uns der Fall ist, sondern in einem viel weitläufigeren Rahmen. Mancher Kaiser hat in aller Bescheidenheit, wenn er den Eindruck hatte, eine Wohltat vollbracht zu haben, sich vor sein Volk hingestellt und gesagt, Freunde, in aller Demut, ihr dürft mich jetzt Sohn Gottes nennen. Oder wenn jemand Worte mit viel Weisheit gesprochen hat, haben auch andere schon einmal über Personen in der Antike gesagt, wahrlich ein Sohn Gottes. Aber was hier passiert, hat eine ganz andere Pointierung. Auch wenn uns das nicht ausführlich weiter beschrieben wird, wird Petrus auf einmal klar, wer Jesus wirklich ist. Der Messias, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Heute Morgen kann ich hier sehr unbefangen zu euch sprechen, weil ich die allerwenigsten von euch kenne. Einige von euch kenne ich aus Begegnungen. Andere von euch, die meisten von euch sehe ich das erste Mal heute. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Gottesdienst der FEG Dillenburg sitzt. Vielleicht bist du ein klassischer Mitläufer, du bist immer dabei, aber die anderen wissen gar nicht wirklich, lebt er jetzt konkret mit Jesus oder nicht. Vielleicht bist du auch hier in diesem Gottesdienst und gehst eigentlich ab und zu woanders hin. Vielleicht weißt du die grundsätzlichen Dinge über Jesus, dass er auch für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Vielleicht weißt du, dass du Vergebung brauchst, aber aus irgendeinem Grund hast du noch nie dein Leben ganz bewusst bei Jesus festgemacht. Wenn das deine Situation heute ist, dann möchte ich dich bitten, dass du heute dein Leben bei Jesus festmachst. Heute ist der Tag, heute ist dein Tag. Du kannst das jetzt wirklich in der Stille deines Herzens machen. Aber ich möchte euch bitten, wenn euch das betrifft und ihr jetzt euer Leben Jesus anvertraut, sei es das erste oder wiederholte Mal, weil ihr merkt, das ist einfach dran für euch, Redet nach dem Gottesdienst mit zwei Personen eures Vertrauens darüber, dass ihr diesen Schritt gemacht habt. Gott braucht das nicht, dass ihr darüber sprecht. Vor Gott ist die Sache so klar, aber wenn eure Zweifel und Anfechtungen und Fragen hinterher kommen, dann könnt ihr zumindest sagen, ich habe hier mit dem Freund, der Freundin darüber gesprochen. Die Antwort an Petrus war von Jesus: Petrus, du bist echt voll gesegnet, dass du das jetzt begriffen hast. Und Jesus legt nach und er sagt, wenn du jetzt begriffen hast, wer ich wirklich bin, dann liegt das nicht an deiner frommen Erziehung. Und dann liegt das schon gar nicht daran, dass du so clever bist. Sondern dann liegt das daran, dass der Vater im Himmel höchstpersönlich an dir gearbeitet hat und dir das klar gemacht hast. Und wenn das heute Morgen deine spezielle Situation ist, du bist voll gesegnet, denn Gott selber hat an deinem Herzen gearbeitet. An dieser Stelle könnte ich jetzt Amen sagen. Wir können uns unter den Segen Gottes stellen, hinterher noch einen Kaffee zusammen trinken und dann nach Hause gehen. Wenn Jesus nicht noch mehr gesagt hätte. Und wir haben das gelesen in dem Abschnitt, Jesus hat noch mehr gesagt zu Petrus und zu den Jüngern. Und das, was jetzt kommt, dürfen wir nicht von dem trennen, was wir bisher gehört haben. Das ist der gleiche Zusammenhang. Das gehört zusammen. Jesus redet weiter zu Petrus und er sagt, gesegnet bist du. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. In dem Moment, wo Petrus die wahre Bedeutung von Christus erkennt, gibt Christus dem Petrus eine neue Bedeutung. Und er sagt, ich nenne dich jetzt nicht mehr bei deinem normalen Geburtsnamen, sondern ich nenne dich jetzt bei dem Namen Petrus. Die männliche Form vom weiblichen Petra bedeutet Fels im Griechischen. Ich denke, die allermeisten von euch wissen das. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, ich nenne dich jetzt nicht nur aus Spaß so, sondern ich nenne dich Fels, weil das ist, was du jetzt sein wirst. Du wirst ein Fels sein, du wirst unerschütterlich sein im Aufbau meiner Gemeinde. Und auch da liegt eine große Ermutigung für uns alle. Vom Tag 1, egal ob wir das Entscheidung für Jesus, Bekehrung oder wie auch immer nennen, von Tag 1 traut Jesus jedem Einzelnen von uns zu, eine ganz wesentliche Rolle im Aufbau seiner Gemeinde zu übernehmen. Jesus sagt nicht zu Petrus, klasse, die erste Stufe hast du jetzt und jetzt die nächsten 2 Jahre machst du erstmal Hiwi-Dienste in der Gemeinschaft, um dich zu bewähren und wenn das alles klappt, dann können wir mal über höhere Aufgaben nachdenken. Jesus macht das anders. Von Tag 1 an sagt er, ich vertraue dir. Wir sagen ja immer, wir glauben an Jesus. Aber Jesus glaubt genauso an uns. Denn was Jesus hier dem Petrus zum Ausdruck bringt, ist, Petrus, ich glaube an dich, ich vertraue dir, dass du in der Lage bist, durch meine Kraft eine ganz wesentliche Funktion bei meinem Gemeindeaufbau zu übernehmen. Und diese Aussage von Jesus, die adelt letztendlich uns alle, weil Jesus uns ernst nimmt. Ich habe erst im Interview von meiner Entscheidung für Jesus erzählt, als ich 7 Jahre alt war. Ich hatte keine Ahnung von der Theologie, was es heißt, gekreuzigt sein mit Christus. Neuschöpfung, der alte Adam tot. Nie von gehört, über Jahre nicht, das hat noch gedauert. Und trotzdem nimmt Jesus solche Entscheidungen ernst. Und trotzdem gebraucht Jesus jeden Einzelnen von uns, egal wie weit unser Erkenntnishorizont letztendlich geht. Und dann holt Jesus noch weiter aus und er redet über den Charakter der Gemeinde, die er baut. Und da taucht dieses Wort von den Pforten der Hölle auf. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Was ist das eigentlich für ein Bild, das Jesus hier gebraucht? Wer von euch hat die Trilogie Herr der Ringe gesehen? Ein oder mehrere Male? Kam öfters im Fernsehen? Doch einige dabei. Oder Troja? Das sind so Kinofilme mit ganz monumentalen Festungen. Riesengroße Gemäuer. Und in den Eingängen, da hängen riesengroße Holztore drin. Und genau dieses Bild greift Jesus auf. Pforten waren damals zum Schutz da für die, die in diesen Festungen, in diesen befestigten Städten gewohnt haben. Sie waren keine Dekoration, sondern sie dienten dazu, ungebetene Gäste und Feinde draußen vorzuhalten. Diese Pforten waren kein Angriffsinstrument, mit dem man seine Feinde erschlagen konnte, sondern sie dienten der Verteidigung. Was ist jetzt die Aussage, wenn Jesus mit diesem Bild der Pforten die Hölle meint, die vor der Gemeinde Jesu in Verteidigungshaltung geht? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Nicht die Gemeinde Jesu verteidigt sich vor der Hölle und bunkert sich ein, sondern die Hölle verteidigt sich vor der Gemeinde, die Jesus gründet. Die Hölle hat Angst vor der Gemeinde von Jesus. Wenn Jesus jetzt von diesem Bild der Pforten in Bezug auf die Hölle spricht, welches Wesen liegt denn dann eigentlich der Gemeinde Jesu zugrunde? Beziehungsweise, wie wird sich die Gemeinde Jesu in Bezug auf die Hölle verhalten? Oder nochmal anders gefragt, welche Auswirkungen hat die Gemeinde auf die Hölle? Jesus setzt an dieser Stelle grundsätzlich voraus, dass sich seine Gemeinde ausbreiten wird, und zwar auf Kosten der Hölle, die meint, die Menschen dieser Welt für sich beanspruchen zu können. Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass seine weltweite Gemeinde grundsätzlich immer auf Wachstum und Ausbreitung ausgerichtet ist. Wir haben das gehört in der Lesung aus Markus Kapitel 4. Gleich am Anfang seines Dienstes vermittelt Jesus seinen Jüngern die Prinzipien des Reiches Gottes. Und er sagt, womit können wir Gottes Reich vergleichen? Und er nimmt ein Samenkorn und sagt, der Landwirt, der wirft dies in die Erde und dann kann er sich schlafen legen, steht da, sagt Jesus. Und der Same wird von alleine aufgehen. Und dann treibt Jesus das nochmal auf die Spitze und er nimmt dieses Gleichnis von dem Senfkorn. Ich denke mal, ein Senfkorn habt ihr alle schon mal gesehen oder einige von euch. Das ist so klein. Wenn wir das hier auf die Kanzel legen würden und ich müsste einmal niesen, dann wäre das weg. Das würden wir hier auf dem Teppich auch nicht wieder lokalisieren können. Das wäre weg. So klein, so unscheinbar. Gehört übrigens zur Gattung der Kräuter, ein Senfkorn. Aber wenn das Zeug im Boden liegt und wächst, dann können tatsächlich Baumstämme draus werden. Ich habe Bilder gesehen, da bräuchte man zwei Mann, um so ein Senfkorn einfach mal zu umarmen. Den Stamm. Und was Jesus deutlich macht, ist, genauso ist es mit dem Reich Gottes. Es mag völlig unbedeutend aussehen, völlig klein, aber dann, wenn es im Boden liegt und seine Ausbreitungskraft entwickelt, dann wächst das ohne Ende und dann entsteht eine ganz, ganz starke Pflanze. Genauso das Reich Gottes. Und Jesus macht deutlich, dass dieses Reich, was er gründet, sich ausbreitet. Und die Gemeinde ist der einzigartige Organismus auf dieser Welt, durch den Jesus sein Reich ausbreitet. Und genau liegt an dieser Stelle auch einer der Gründe, warum wir überhaupt von Mission reden. Mission und Evangelisation sind die selbstverständlichsten Ausdrücke von Gemeinde Jesu. Denn zunächst einmal machen wir nicht Mission, denn Gottes Herzschlag ist voller Mission. Gott wirkt in dieser Welt. Wir sind nur berufen, uns damit einzuklinken. Und für uns als Gemeinde stellt sich nicht die Frage, ob wir in Evangelisation oder Mission aktiv werden wollen. Wir haben nicht die Wahl, ob wir noch Mission treiben wollen. Wir haben nur die Wahl, ob wir noch Gemeinde Jesu nach dem Neuen Testament sein wollen. Und hier geht es gar nicht ums Tun an erster Stelle, hier geht es um unsere Genetik. Wir sind Mission als Gemeinde. Wir haben zu Hause zwei Wellensittiche. Wenn wir die mal rausgelassen haben, den mussten wir nicht sagen, so Freunde, ihr seid Vögel, jetzt fliegen angesagt. Nee, das machen die automatisch. Warum? Weil das in ihrer Genetik liegt. Man kann auch sagen, ja, wir haben da unsere Freaks, unser Missionsarbeitskreis, der kümmert sich drum. Mission ist die Aufgabe der gesamten Gemeinde. Und jeder kann dort mitmachen und jeder findet dort seinen Gaben gemäß, seine Rolle, seine Position. Gottes Reich wird sich ausbreiten. Wir sind das Instrument dazu. Wenn wir in Evangelisation und Mission schwächeln, verleugnen wir nicht nur einen Auftrag, der übrigens schon im Alten Testament drin steht, ist ein Extrathema, nicht erst der Missionsauftrag von Jesus. Wir verleugnen nicht nur unseren Auftrag, sondern wir verleugnen unsere Identität, das, was wir sind. Wie alt seid ihr als FEG Dillenburg? Ihr habt ja zum zweiten Mal genullt, irgendwann in diesem Jahr. Irgendwann in 011. Wie viele Mitglieder habt ihr?
150,
160. Und ich wette mit euch, wenn ich einige von euch fragen würde, die länger dabei sind, ihr könntet viele gute Erfahrungen weitergeben, wo ihr erfahren habt, dass Gott hier in eurer Mitte gewirkt hat. Ich denke, viele von euch können Geschichten erzählen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie ihr Aufbrüche erlebt habt, wie ihr gesehen habt, dass Gott Menschen verändert hat, dass neue Leute dazugekommen sind. Und das ist auch sehr gut so. Und das ist gut, wenn man die Segensspur einfach mal freilegt, die Gott in eurem Fall in 100 Jahren hier angelegt hat. Das ist eine große Ermutigung und eine große Stärkung. Aber ich möchte euch bitten, bleibt nicht dabei stehen. Denkt nicht, wir waren immer 150 Mitglieder plus minus, das wird so weitergehen. Nein, Gott will euch gebrauchen, dass ihr euch ausbreitet. Und ich hoffe mit euch, dass der neue Gemeindesaal größer ist. Amen. Das ist gut, ihr habt Entwicklungspotenzial, da passen nochmal so viele Menschen rein. Und ich wette mit euch, und ich glaube, die Wette würde ich mit jedem Einzelnen von euch gewinnen. Die meisten Leute in eurem Umfeld, mit denen ihr zusammen seid, Arbeitskollegen, Mitschüler, Leute, mit denen ihr studiert, vielleicht sogar eure Nachbarschaft, wahrscheinlich eure Nachbarschaft, vielleicht eure Verwandtschaft, die allermeisten Menschen, die ihr in einer Woche seht, sind meilenweit von diesem Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, entfernt. Und das geht mir und meiner Frau selbst in Eversbach so, wo nahezu 10% des Dorfes Mitglied der FEG sind. Und dann gibt es auch noch Christen in der Landeskirche. Gute Quote im Bundesdurchschnitt, aber trotzdem, die allermeisten Menschen sind noch nicht bei diesem Bekenntnis. Du bist der Christus, du bist mein Retter. Und deshalb seid offen dafür, was Gott durch euch tun möchte. Freut euch über das neue Gebäude, aber betrachtet das Gebäude jetzt nicht als irgendeinen Schlusspunkt, endlich mal Ruhe, Beine wieder aufs Sofa, sondern dann geht es erst richtig los. Ein Detail, was wichtig ist, habe ich euch verschwiegen am Anfang der Predigt, ganz bewusst. Caesarea Philippi taucht ja fast gar nicht auf im Neuen Testament. Und wenn man sich so die Reiseroute von Jesus jetzt anschauen würde, würden wir feststellen, Caesarea Philippi liegt total ab vom Schuss. Da hätte Jesus eigentlich gar nicht langlaufen müssen, um von dem Ort vorher zum Ort danach kommen zu müssen. Aber es ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet in Caesarea Philippi mit seinen Jüngern unterwegs ist. Caesarea Philippi war eine antike Kultstätte. Dort wurde dem Hirtengott Pan geopfert. Der Hirtengott Pan wurde da verehrt auf vielfältige Art und Weise, durch Tieropfer, aber auch durch ganz gräußliche Dinge, wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr von Menschen mit Tieren. Das wurde alles an dieser Stätte praktiziert zu Ehren des Hirtengottes Pan. Caesarea Philippi war damals dafür bekannt, dass es eine der Stätten des Okkultismus gewesen ist damals. Die Jünger von Jesus als jüdisch fromm erzogene Jugendliche wären alleine niemals dort in diese Region gegangen. Aber Jesus macht diesen Schlenker ausgerechnet durch diese Gegend. Und direkt in dieser Kultstätte gab es einen Spalt im Boden, also ein Loch im Felsen. Und die Menschen, die dorthin gepilgert sind, zu dieser Opferstätte, die nahmen alle an, dass dies einer der Orte war, durch den die Dämonen aus der Unterwelt ins Diesseits hochkommen würden. Okkultismus pur. Und die Dämonen, die dort durch diesen Spalt in die Opferstätte, wie angenommen wurde, gewandert sind, sind durch diesen Spalt auch wieder in die Erde, in die Unterwelt zurückgekrochen. Wir würden wahrscheinlich sagen, so etwas wie ein Fahrstuhl für Dämonen zwischen Unterwelt und dieser Welt. Und dieser Schlund, dieser Spalt im Boden, der hatte einen Namen. Und dieser Name war Pforten der Hölle. Ich denke, wir verstehen, was Jesus hier an dieser Stelle sagen möchte. Er sagt, die Gemeinde, die ich gründen werde, die wird so stark sein, dass selbst okkulte Schauplätze wie diese Opferstätte hier ein paar Meter weiter nichts gegen sie wird ausrichten können. Was Jesus hier sagt ist, selbst da, wo fromme Leute gewöhnlich den Bogen drum machen, selbst da bin ich imstande, meine Gemeinde zu bauen. Und dazu befähige ich euch als Gemeinde. Jetzt möchte ich euch bitten, einfach mal euren Gedanken nachzugehen. Denkt doch einfach mal für einen kurzen Moment an die Orte, die euch einfallen, vielleicht sogar hier in Dillenburg oder Umgebung, wo ihr sagt, da ist das Böse manifest. Da wird Okkultismus oder Zauberei oder andere Dinge betrieben. Denkt einfach mal an solche Orte, die ihr kennt, die gar nicht weit von hier sind. Orte, von denen ihr sagt, da ist das Böse so sichtbar, da wird mir ganz anders, wenn ich daran denke. In diese Gedanken hinein spricht Jesus mit diesen Menschen dort, die noch so weit weg sind, werde ich meine Gemeinde bauen. Denn selbst diese Pforten der Hölle werden gegen die Ausbreitungskraft meiner Gemeinde nicht bestehen können. Jetzt möchte ich euch bitten, den Kreis etwas enger zu ziehen. Vielleicht arbeitet ihr mit Leuten zusammen, wo ihr denkt, da sind Spötter dabei. In fast jedem Ausdruck so viel Ignoranz gegenüber Jesus, allem, was göttlich erscheint. Vielleicht lebt ihr in der Nachbarschaft mit Menschen, wo ihr denkt, die sind so kaputt, die haben ihr Leben so zerstört, das sind okkulte Bindungen, weil irgendwelche Praktiken vollzogen worden sind. Denkt an die Menschen, von denen ihr sagt, das sind so große Spötter, bei denen ist echt alles verloren. Die würden niemals zu uns in die Gemeinde kommen. Oder Verwandte von euch, für die ihr schon Jahrzehnte gebetet habt, wo ihr den Eindruck habt, die sind so hammerdicht, da braucht man gar nichts mehr zu sagen. Hoffnung aufgeben. In diese Gedanken hinein spricht Jesus, mit diesen Menschen will ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde ist stärker als die Bindung, die Hölle angelegt hat. Ich möchte euch einen kleinen Moment Zeit geben zum persönlichen Reflektieren, zum persönlichen Gebet in aller Stille. Und diese Zeit der Stille werde ich gleich mit einem gemeinsamen Gebet laut abschließen. Nutzt die Zeit, um für die Menschen zu beten und die Orte, die euch eben bewusst geworden sind. Herr Jesus Christus, du bist der Herr. Du hast alle Macht in dieser Welt und darüber hinaus im gesamten Universum. Du sitzt neben dem Vater auf dem Thron und deshalb beten wir dich an. Und danke für deine Gemeinde, die du in diese Welt gesetzt hast. Und danke, dass wir Teil deiner weltweiten Gemeinde sein dürfen. Und danke, dass du keine schwache Gemeinde gegründet hast, sondern eine starke Gemeinde, die sich ausbreitet, die Auswirkungen auf ihre Umgebung hat, vor Ort bis an die Enden der Welt. Und wir danken dir, dass du uns würdigst, dass jeder Einzelne ein Teil davon ist. Und ich möchte dich bitten, dass du meinen Geschwistern immer wieder zeigst, wozu du sie bestimmt hast in dieser Welt, warum sie hier sind, was du mit ihnen vorhast. Danke auch für die tollen Möglichkeiten im neuen Gebäude. Und ich möchte bitten, dass sich das Haus füllt, dass sich das Haus schnell füllt. Ich möchte dich bitten, dass du meinen Geschwistern eine Vision schenkst, die immer wieder die Menschen im Blick hat, die noch nicht mit dir leben. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde hier in Dillenburg stärkst in Einheit, dass jeder Einzelne spürst, dass du durch sie in diesem Ort und auch in dieser Welt am Wirken bist. Und ich möchte dich ganz konkret bitten, dass du uns morgen und am besten sogar noch heute Möglichkeiten vor die Füße legst, wo wir Menschen auf dich ansprechen können, wo wir Menschen segnen können, wo wir ihnen in deinem Namen Gutes tun können, dass sich dein Reich schon heute auch durch uns persönlich in unserer Umgebung ausbreitet. Danke, dass wir uns dabei nicht verbiegen brauchen, sondern dass wir eigentlich nur offen sein brauchen für das, was du heute und in der kommenden Woche mit uns vorhast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gott segne euch.